dem Markus-Evangelium einen Text, und zwar aus dem 10. Kapitel, die Verse 35 bis 4 bis 45. Also 35, Markus 10, Vers 35 bis 45. Da heißt es, und es treten zu ihm, also zu Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sie sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, das steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10, die anderen Apostel, es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie tun, üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist wirklich eine ganz interessante Begebenheit, die wir ja sicher alle kennen. Da kommen zwei Jünger von den 12 zu Jesus, also ein bisschen abseits, aber schon so, dass die anderen das auch mithören, wie sich dann herausstellt. Und sie haben eine ganz interessante Bitte an ihn. Es sagt etwas aus über Bitten. Jesus bitten, um etwas bitten, ein Bittgebet. Sie kommen zu ihm, und zwar, sie kommen sehr entschlossen, sie haben mit einer sehr deutlichen und klaren inneren Haltung, und sie fangen das so an und sagen, Lehrer, wir wollen, das ist gut, ja. Wir wollen, dass du tust, um was wir dich bitten werden. Wir wollen, dass du das tust, was wir wollen. Das ist schon eine Herausforderung, die wir sonst kaum im Neuen Testament so sehen, wie Menschen an Jesus herankommen mit ihren Bitten. Aber das ist sehr deutlich und sehr klar. Ihr Lieben, die Frage ist, können wir so zu Jesus kommen? Können wir in dieser Art und Weise zu Jesus kommen? Herr, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Nun, die Antwort, die Jesus beschimpft, ist so, dass er sie in keinster Weise beschimpft oder, na, beschimpft ist sowieso nicht, aber ich meine, in irgendeiner Weise negativ diese Frage als in der Form, dass sie das als eine Bitte äußern, ausspricht. Er ärgert sich nicht darüber, dass sie so entschlossen und so in dieser Weise zu ihm kommen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir, dass es immer wieder es Jesus selber ist, der ja seine Jünger, also damit auch uns, ermutigt, mit aller Entschlossenheit, mit aller Deutlichkeit zu ihm zu kommen und ihm zu bitten. Und im Kapitel drauf, im 11. Kapitel, da wird das sogar auch ausgedrückt, wo er sagt, was immer ihr bitten werdet, glaubt nur, dass es geschehen wird und es wird euch zuteil. Worüber ihr bitten werdet, glaubt nur, dass es geschieht. Und er sagt es in einem Zusammenhang, wo er vorher auch den Jüngern sagt, wenn ihr Glauben hättet, zu diesem Berg zu sagen, hebe dich hinweg, und ihr würdet nicht zweifeln daran, so würde es geschehen. Also das sind ja deutliche Worte. Das heißt, Jesus gibt uns die Berechtigung, dass wir mit Eindeutigkeit, mit Klarheit zu ihm kommen und unsere Bitte formulieren. Er sagt ja auch im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben. Das ist einfach so gesagt. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Also bittet, und es wird euch gegeben. Denkt an dieses Gleichnis von der bittenden Witwe. Die hat nicht nachgelassen, diesen Rechtsanwalt da zu bitten, dass sie ihr Recht bekommt, und Jesus lobt sie darüber. Sagt, sie hat Recht, sie darf so forsch, so deutlich an sie herantreten. Also, es ist auf der einen Seite, ist es wichtig, dass wir da verstehen, dass hier ein Bitte ausgesprochen wird, die an sich, dass es so klar und so eindeutig ist, dass die nicht von Jesus in irgendeiner Weise, deswegen diese Bitte kritisiert wird. Auch wenn Jesus dann letztendlich Nein sagt zu der konkreten Bitte, ändert das nichts daran, dass wir ganz konkrete Bitten an Jesus äußern dürfen. Ihr Lieben, Jesus ist es 100-mal lieber, wenn wir konkret und deutlich und klar unsere Bitte formulieren, als nur verwaschen, Herr, wenn es möglich ist, vielleicht könntest du das tun und wenn es deinem Willen entspricht und so weiter. Sondern wir dürfen, das ist ein Vorrecht von Jüngern Jesu, dass sie zu ihrem Herrn kommen dürfen mit klaren Bitten. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle Bitten auch so in dieser Weise erfüllt werden. Und das ist ja auch hier an dieser Stelle deutlich. Es kommt natürlich auf den Inhalt der Bitte an. Und nicht nur auf den Inhalt der Bitte, sondern es kommt auf die Herzenshaltung auch an. Und das ist ja dann das Ende, auf das Jesus dann auch zugeht, wo es dann um diese Herzenshaltung geht. Was ist also das Anliegen, das Sie haben? Sie sagen, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Also eine größere Bitte gibt's ja gar nicht. Hier schauen die Apostel schon in die ferne Zukunft. Es ist sehr erstaunlich, dass sie das so bitten, weil sie ja irgendwie schon andeuten, dass sie in Jesus jemanden sehen, der tatsächlich der König des Reiches Gottes sein wird, denn sie haben ihn ja nicht wirklich erkannt, aber hier leuchtet das so ein bisschen durch. Herr, wenn du in deiner Herrlichkeit bist, wenn das Reich Gottes durchgebrochen ist, alles in dem Sinne, wie wir vom Alten Testament her wissen, dass Jesus auf den Thron steigen wird und dass er regieren wird in Jerusalem, wenn das also in deiner Herrlichkeit ist, dann lass uns doch sitzen, einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken. Sie machen sich nicht aus, wer rechts und wer links sitzt. Sie sagen nur einer zu rechten, zu linken, aber das ist nicht unwesentlich. Denn in dem alten Orient war das schon wichtig, wer mitregiert hat. Der Rechte, das war der zweite Platz sozusagen, der zweite Rang hinter dem Obersten. Und der Linke war der dritte Rang. Also es war schon auch ein kleiner Unterschied. Aber das ist hier jetzt nicht in dieser Weise eine Sache, die eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, Sie bitten um etwas, was höherrangig überhaupt nicht mehr gedacht werden kann. Was gibt es noch höherrangiges als mit Jesus in dem Ende, in dem messianischen Reich, mitregieren zu können, so an oberster Stelle sogar noch. Also, wir müssen das verstehen, hier geht es in der Bitte um eine Machtposition. Sie sagen das nicht, weil Sie, wie wir das oft so empfinden, ja, ich möchte, wenn ich einmal beim Himmel bin, möchte ich ganz nahe bei Jesus sein, ja. Und der Thron wäre dann auch ganz nahe. Aber das ist hier nicht der Hintergrund, so nah wie möglich zu Jesus zu sein, sondern es geht hier um die Macht, denn das äußert dann ja auch Jesus sehr deutlich, dass er das verstanden hat, worum es da eigentlich geht. Nun, die Antwort, die Jesus gibt, ist wirklich interessant. Sie ist eigentlich eine vielschichtige Antwort. Sie ist sehr ausführlich und sie hat verschiedene Aspekte, die hier deutlich werden. Das Erste, was Jesus zu ihnen sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Das ist eine sehr interessante Antwort, die er ihm gibt. Und die bleibt so nicht ganz im Klaren. Versteht ihr? Das ist oft so, dass wir hinter den Aussagen, die bei Jesus kommen, nicht immer ganz genau den Hintergrund erfassen. Deswegen müssen wir versuchen, ein bisschen uns leiten zu lassen, was da im Hintergrund stehen könnte, wie das auch für uns eine Bedeutung haben. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Natürlich ist hier gemeint, ihr, weil es ja dann auch so weitergeht, ihr wisst nicht, welche Konsequenzen es mit sich bringen würde, wenn ich eure Bitte erfülle. Das ist sehr wichtig. Wenn wir eine Bitte haben und Jesus sie erfüllt, dann hat das immer auch eine gewisse Konsequenz. Und oft wissen wir diese Konsequenz nicht. Ihr Lieben, darf ich es einmal so sagen? Wenn wir Jesus um etwas bitten, sehr konkret, dann müssen wir uns manchmal von ihm auch diese Frage stellen lassen. Du weißt nicht, worum du bittest. Das ist jetzt noch kein Ja und noch kein Nein. Es ist nur eine Feststellung einmal. Es kommt dann noch die eigentliche Antwort. Das ist einmal die Vorbereitung dieser Antwort. Ihr Lieben, wenn wir etwas bitten, dann könnte Jesus auch zu uns sagen, weißt du, worum du bittest? Ist dir das bewusst, worum du da bittest? Die Konsequenzen. Weißt du eigentlich, ob das, was du bittest, für dich gut ist oder nicht gut ist? Du kannst das gar nicht überblicken oft, ob sich das zum Segen auswirkt, wenn ich dir das gebe, oder nicht zum Segen. Oder wenn du für jemanden anderen konkret etwas bittest, ob das für den gut ist oder nicht gut ist. Also vielleicht ist es besser, ich würde mit Nein antworten, weil es das Bessere ist. Und ein anderes, wo Jesus vielleicht sagen würde, weißt du eigentlich, was die Konsequenzen sind, die du zu tragen hast, wenn ich diese Bitte erfülle? Weißt du, was das für dein Leben bedeutet? Bitte, kannst du das tragen, was die Konsequenz ist? Weil darum geht es ja auch zum Beispiel hier. Jesus sagt auch den Jüngern, wenn ihr das erfüllt bekommt, dann geht das immer durch Leiden hindurch, ja sogar vielleicht durchs Martyrium. Kannst du das tragen, wenn ich dir diese Bitte erfülle? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und Jesus weiß, ob wir etwas tragen können oder nicht. Und er lässt uns nicht versuchen, über unser Verstehen oder über unser Vermögen hinaus. Manchmal erfüllt Gott etwas nicht, weil wir es gar nicht tragen könnten. Die Voraussetzungen. Oder die Frage steckt auch dahinter, ist das, was du da gebeten hast, etwas, was wirklich für dich bestimmt ist? Es mag sein, dass das gar nicht für dich bestimmt ist, was du da bittest. Zum Beispiel diese Frage. Und eine andere Möglichkeit, die in diesem Satz drinnen steht, ist, bist du dir eigentlich dessen bewusst, aus welchem inneren Herzenshaltung du da etwas bittest? Jesus, oder im Jakobusbrief steht es auch einmal so, dass wir nicht empfangen, obwohl wir bitten, weil wir es aus böser Absicht bitten. Böser Absicht meint hier, wir haben sozusagen nur uns im Blick. Aus Egoismus heraus, aus Ehrgeiz heraus wollen wir das unbedingt von Gott haben. Also etwas, was uns gar nicht gut täte, wenn er es in irgendeiner Weise uns erfüllen würde. Oder nur damit unsere menschlichen, fleischlichen Gelüste erfüllt werden, beten wir das. Weißt du, aus welcher Haltung du heraus betest? Also es ist eine Fragestellung, mit der uns Jesus aufmerksam macht, dass in der Beantwortung der Frage er mitredet, er mitdenkt, er mitüberlegt, ist das gut für euch? Ist das etwas, was für euch bestimmt ist oder eben nicht bestimmt ist? Könnt ihr die Konsequenzen tragen, auch möglicherweise das Leid oder sogar das Martyrium, dass das für euch bedeuten würde? Und ist das etwas, was aus einem reinen Herzen heraus nun kommt? Und Jesus will uns da helfen, auch über diese Dinge nachzudenken. Und nicht einfach dann, wenn Jesus vielleicht unsere Bitte nicht erfüllt, dass wir dann böse sind auf ihn und sagen, na ja, haben wir es ja gleich gewusst, dass Jesus die Gebete nicht erhört. Und deswegen sagt auch Jesus dann als nächstes, sie in Vers 39 oder in Vers 38 heißt es ja dann, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Jesus sagt hier etwas, der Weg zur Herrlichkeit geht durch den Tod. Sind wir uns dessen bewusst? Nun, wir kennen die Worte, Jesus hat öfters davon gesprochen. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt in dem Sinne, der kann nicht mein Jünger sein. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es empfangen. Alles Dinge, die auf diesen Weg des Leidens, diesen Weg des Todes, ob es nun ein geistlicher Tod oder auch ein leiblicher, ein Martyrium gemeint ist, bleibt jetzt hier offen. Bei Jesus war es eindeutig. Aber Jesus sagt, der Weg der Nachfolge in die Herrlichkeit hinein geht immer über einen Weg der Passion. Hat immer etwas zu tun mit einem Loslassen, mit einem Aufgeben, bis hin zu der Bereitschaft, auch sein Leben hinzugeben. Also bis hin zum Martyrium, das muss nicht sein. Aber es ist immer ein Weg, der sozusagen ähnlich ist dem Weg des Meisters. Und Jesus sagt das ja auch dann an einer anderen Stelle, dass der Jünger ist nicht höher als sein Meister. Also was der Meister erlebt hat, das müssen auch seine Jünger erleben. Sie werden mit ihm leiden. Das ist etwas, ihr Lieben, was Jesus mit einer solchen großen Deutlichkeit und Normalität über das Leben der Jünger ausspricht, dass wir sozusagen oft immer so gerne auf die Seite schieben wollen. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir davon wissen, dass wir darüber dann nicht entsetzt sind und schrecken. So wie im ersten Petrusbrief heißt, lasst euch nicht verwundern über das Feuer, das ihr da erlebt. Das ist ganz normal, das gehört zu einem Christen, vor allem in der Endzeit. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Die Taufe, hier meint er natürlich sein Leiden und sein Sterben. Und was sagen die Jünger? Schaut einmal, was die sagen. Sie aber sprachen zu ihm, Vers 39, wir können's. Also, wie ich mich vorbereitet habe, ist mir das wieder deutlich aufgefallen. Ja, die sagen glatt, wir können's. Sie haben vielleicht in diesem Moment, wo Jesus sagt, könnt ihr den Kelch trinken und so weiter, nicht genau verstanden, was das alles mit sich bringt, denn sie haben ja jetzt gar nicht so realisiert, dass Jesus in den Tod geht, aber sie haben verstanden aus den anderen Worten, die Jesus gesagt hat, dass er zumindest etwas meint, was mit Leiden zu tun hat. Wie stark das geht, das ist noch nicht in ihrem Gedächtnis wahrscheinlich drinnen, wir können nur vermuten. Aber sie sagen, wir können es. Und hinter diesem Können, es steht sicher diese Absicht, Herr, wir sind bereit. Das ist enorm. Und das ist nicht was Falsches, was die beiden Jünger hier sagen. Sie haben schon geahnt, sie haben es ja auch erlebt, den Widerstand, den Jesus die ganze Zeit erlebt hat, dass das kein Honiglecken ist, mit Jesus zu gehen und dass da mit Jesus noch einiges geschehen könnte. Also sie haben, wenn sie sozusagen dieses aussprechen, ja, wir können es, dann heißt das, ja, wir sind bereit. Aber ihr Lieben, Jesus weiß ganz genau, das ist mir so eine wichtige Sache, er weiß ganz genau, was er uns zumuten kann. Ich weiß nicht, ich sage das einmal ganz offen so, wie unser Leben enden wird als Jünger Jesu. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere tatsächlich auch ein Martyrium, also ein leibliches Getötetwerden erleben muss, um des Namens Jesu willen. Wir hoffen das alle nicht. Ich hoffe das auch nicht für mich. Ich weiß es nicht. Und das ist auch gar nicht hier jetzt in diesem Sinne wichtig, das in diesem Sinne zu verstehen. Aber Jesus möchte im Vorhinein auch eine Antwort von uns. Bist du bereit, diesen Weg der Niedrigung bis hin zum Aufgeben, Loslassen, ja sogar möglicherweise zum Sterben, bereit, mit mir zu gehen durch die Herrlichkeit. Denn der Weg geht von oben nach unten durch das Tal hinauf in die Herrlichkeit, auch für jeden Jünger. Wie stark, wie intensiv, das können wir nicht vorhersagen. Und Jesus, wenn er uns etwas zumutet, dann weiß er auch das Ende und dann wird er uns dazu auch ganz, ganz gewiss helfen. Und das ist oft unterschiedlich. Nehmen wir mal den Petrus. Der Apostel Petrus, nachdem dann später Jesus das Abendmahl gefeiert hat und sie dann den Lobgesang gesungen hatten, heißt es, und dann gingen sie hinauf zum Ölberg. Und am Weg zum Ölberg sagt Jesus, ihr werdet heute Nacht euch alle an mir ärgern. Alle werdet euch hier ärgern. Und die Apostel, die hören das und sagen, nein, wir werden uns nicht an dir ärgern, komm gar nicht an, wir werden auf jeden Fall mit dir gehen, was immer auch passiert. Und Petrus war es, der dann gesagt hat, ich werde bei dir bleiben, auch wenn ich sterben müsste. Und Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus wusste genau, er kann sozusagen dieses Wort nicht einhalten. So wie hier. Wir können es. Er konnte es nicht. Er hat es gesagt. So wie Sie es gesagt haben. Aber er konnte es nicht. Aber durch die Liebe Gottes, weil Jesus wusste, was geschehen ist, gab er ihm auch nachher diese Möglichkeit der Buße. Was wurde aus Petrus? Jesus hat genau gewusst, du kannst das nicht tragen jetzt. Du wirst mich verleugnen. Es wird dir zu schwer sein, sich zu mir zu stellen. Ein paar Kapitel später, oder nicht im Markus, sondern dann im Johannesevangelium, steht diese wunderbare Geschichte, wo Jesus, der Auferstandene, mit den Jüngern alle zusammen ist und da ist auch Petrus dabei. Und er fragt ihn dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe, weide meine Lämmer. Und zum Schluss sagt er zum Petrus, als du jung warst, da hast du dich selber gegürtet und bist dorthin gegangen, wo du wolltest. Hast selber über dein Leben bestimmt. Aber wenn du älter wirst, dann wird ein anderer deinen Gürtel nehmen und wird dich führen, wohin du nicht willst. Und der nächste Satz ist, und das sagt er, um damit anzukündigen oder anzudeuten, welchen Todes er sterben würde. Seine Prophezeiung auf den Tod. Und das bedeutet, er wird es ertragen können. Beim ersten Mal konnte er es nicht, aber Jesus wusste es und hat es auch so geführt, dass es für ihn zum Besten ist. Also Jesus weiß genau, was er uns zutrauen kann, wann er uns etwas zutrauen kann. Und er will auch nicht sozusagen jetzt da eine Versicherung von uns, wo wir sozusagen sagen, ja, wir gehen durchs Feuer für dich und wir garantieren, dass wir immer bei dir bleiben. Er will nur, dass wir mit schlotternden Knien vielleicht, mit einem zaghaften Herzen, aber mit einer inneren großen Deutlichkeit sagen, ja Herr, was auch immer es mit sich bringt, dir zu folgen, es lohnt sich. Und wenn es Leiden bedeutet, ja sogar Tod bedeuten würde, ja, wir sind bereit. So verstehe ich auch diese Antwort, weil ich glaube nicht, dass sie falsch gemeint war von den Aposteln hier, von den Zweien, die hier gesprochen haben. Und nun, es geht weiter. Darf ich die nächsten Verse jetzt einblenden? Jesus gibt ihnen nun eigentlich die Antwort erst jetzt zum Schluss. Sie hatten ja gefragt, Herr, wir wollen, dass du uns gibst, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen. Und jetzt erst sagt er und gibt er ihnen die Antwort und sagt, ihr Lieben, jetzt auf eure Frage hin, ich bin nicht befugt, euch diese Antwort zu geben oder euch zuzusprechen oder euch zu garantieren oder die beiden Throne zu reservieren für euch. Das steht mir nicht zu. Das wird, er sagt das so in diesem Sinne, es wird von meinem Vater im Himmel beschlossen und es, ich lese das so, dass es ist schon beschlossen. Es ist für die es bestimmt ist. Und wenn es etwas bestimmt ist, ist es schon vorher bestimmt. Nicht erst nachher. Das ist eine sehr wichtige Frage, die mit der Erwählung zusammenhängt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich sage nur, was hier passiert ist, dass Jesus die Bitte, die ganz klare Bitte der Jünger zurückweist und sagt, nein, ich kann euch diese Garantie nicht geben, diese Bitte kann ich euch nicht erfüllen. Ihr Lieben, Jesus erfüllt nicht jede Bitte. Dass wir das nicht missverstehen immer. Und auch wenn wir diese vielen Worte lesen, bittet, so wird euch gegeben. Und wenn ihr nur Glauben hättet, ihr würdet sozusagen Berge versetzen können. Es ist nicht alles, was wir ihn bitten. Denn an anderen Stellen fügt eben Jesus hinzu etwas. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich erfüllen, sagt er an anderer Stelle. Das heißt, etwas, was genau in Übereinstimmung steht mit dem, was ich als gut für euch empfinde. Also in Übereinstimmung mit mir heißt in meinem Namen, das werde ich erfüllen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Jesus auch immer wieder diese Frage uns stellen darf, weißt du, warum du da bittest? Es könnte sein, dass ich Nein sage. Und wenn ich dann Nein sage, dann nimm das bitte als eine positive Antwort. Nicht als ein Ärgernis, Gott erhört meine Gebete nicht. Nimm auch ein Nein, wenn es von mir kommt, als eine positive Antwort. Er hat es beantwortet, mein Gebet. Und weil er es nicht erfüllt hat, heißt das zunächst einmal nur, dass aus irgendeiner Sichtweise, die nur Gott zur Verfügung steht, er der Meinung ist, es ist nicht gut für uns. Oder es ist noch nicht dran. Oder es ist nicht für uns bestimmt. Oder du kannst die Konsequenzen nicht tragen. Oder es ist für den anderen nicht gut. Oder was auch immer jetzt es ist. Es ist auch eine negative Antwort, also wenn es ein Nein ist, eine positive Antwort. Weil sie aus dem Herzen Gottes kommt und aus diesem Hintergrund her nur verständlich wird. Nun, Jesus hat sozusagen jetzt endlich auf diese Frage geantwortet und jetzt geht er auf ein Thema zu, auf das er eigentlich, glaube ich, die ganze Zeit zugehen wollte. Und der Anlass dafür ist, dass die Jünger, die anderen 10, die dabei gestanden ist und diese Konversation mitgehört haben, ärgerlich werden über die beiden Jünger. Ja, das ist ja wirklich unerhört in ihren Augen, dass da 2 sich vordrängen und sagen, bitte reservier für uns die beiden Plätze links und rechts neben dir und dann kommen die anderen zu kurz. Und sie werden ärgerlich und drücken das auch aus. Und wie Jesus das merkt, ruft er sie. So schön wie so, kommt her. Und er versammelt alle 12 und dann kommt die eigentliche Zielrichtung dessen, was Jesus aus dieser Frage eigentlich den Jüngern an Botschaft mitgeben wollte. Er wollte ja nicht nur sagen, ja oder nein, das mache ich oder mache ich nicht, sondern er wollte ja, dass diese ganze Frage umgestaltet in eine Richtung hin, wo er eine Botschaft gibt. Und diese Botschaft hat etwas zu tun mit diesen letzten Versen, die da hier stehen, wo Jesus die Jünger zu sich ruft und sagt, ihr wisst, dass die, welche das als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie über. Er redet jetzt vom Regieren, weil sie wollten ja einen Regierungsplatz auf dem Thron haben. So aber, so wie in der Welt, ist es nicht unter euch. Sondern wer euch unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Ihr Lieben, jetzt ist die Botschaft sozusagen aus dem Sack, wenn ich das so sagen kann, das, was er eigentlich ihnen sagen wollte. Er sagt, kümmert euch nicht darum, wer auf den Thronen sitzt. Sondern er sagt, hört einmal, hier auf dieser Erde und auch darüber hinaus, im Reich Gottes geht es um andere Fragen. Da geht es nicht darum, wer hat die größte Macht? Wer wird auf dem Thron sitzen? wer hat am meisten zum Sagen und so weiter. Sondern da geht es um etwas ganz anderes. Und da stellt nun das System oder das Prinzip der Welt dem Prinzip des Reiches Gottes gegenüber. Und sagt, in der Welt, da geht es um dieses Herrschen wollen. Da geht es darum, dass man seinen eigenen Willen unter allen Umständen durchsetzen will. Und wenn nicht anders, dann sogar mit Gewalt. Da geht es um Selbstdarstellung. Da geht es um Befehle austeilen und die anderen müssen das erfüllen und was auch immer das ist. Und Jesus sagt, aber unter euch im Reich Gottes ist es nicht so. Im Reich Gottes ist es nicht so. Das heißt nicht, dass es nicht im Reich Gottes auch Unterschiede gibt, ihr Lieben. Im Reich Gottes gibt es auch Leute, die haben mehr Verantwortung wie andere. Es gibt Leute, die eine Leitungsfunktion haben und andere haben keine Leitungsfunktion. Und da ist ein Unterschied auch in dem, wie sie sozusagen auch reden mit Menschen im Zusammenhang mit Vorgaben, die sie auch anderen geben können. Aber um das geht hier Jesus gar nicht. Es geht hier ihnen nicht um Leiter, sondern es geht um eine Grundhaltung unseres Herzens. Ob du ein Leiter bist oder kein Leiter bist, das, was Jesus hier sagt, gilt für jedermann. Jesus sagt, wenn du groß sein möchtest im Reich Gottes, seht ihr, das ist interessant. Jesus wehrt das gar nicht ab, dass es etwas gibt wie groß sein im Reich Gottes. Sehr interessant. Oder wenn du der Erste sein willst, Jesus sagt dasselbe, sagt das selber. Ja? Also es gibt da schon Unterschiede, auch im Reich Gottes, aber diese Unterschiede, die sind Unterschiede der Verantwortung, die sind nicht Unterschiede der Macht und des Herrschens und des Befehlens, es sind Unterschiede in der Verantwortung, in dem Verantwortungsbereich, in dem wir haben. Aber Jesus sagt, ob du jetzt etwas leitest oder nicht leitest, das Entscheidende ist deine Herzenshaltung. Und das Entscheidende in allem, was du tust, ist, ob du die Herzenshaltung hast eines wirklichen Dieners. Eines wirklichen Dieners. Ihr Lieben, ich sage euch etwas. Die Kunst des Dienens ist die größte Kunst im Reich Gottes. Je länger, je mehr ich lebe, umso mehr entdecke ich das. Vielleicht nicht die Größe, es gibt andere auch, die gleich wichtig sind, aber das gehört zu den obersten Dingen. Die Kunst des Dienens gehört zu den obersten Dingen im Reich Gottes. Also wenn man schon sozusagen auch sehen möchte, wie eine Gemeinde wächst oder wie Einzelne wachsen, es wird an diesem Punkt in besonderer Weise sichtbar, nicht nur, aber das gehört zu den wichtigsten Herausforderungen. Es geht nicht darum, ob jeder diese Kunst schon beherrscht oder wie er sie beherrscht, sondern es geht darum, dass wir verstehen, als Jünger im Reiche Gottes ist es von größter Bedeutung, dass wir danach streben, wie kann ich von Herzen her ein Diener sein. Ganz egal, welchen Verantwortungsbereich man in der Gemeinde hat. Wie kann ich am besten anderen dienen? Denn genau das ist es, wo Jesus das größte Vorbild ist. Deswegen endet ja dieses Gespräch dann damit, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Ihr Lieben, dieses Dienen, das ist ein riesiges Thema. Das kann man jetzt unglaublich ausführen. Das will ich jetzt nicht, weil wir ja schon sehr viel über dieses Thema auch wissen. Es geht in erster Linie um eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung. Es geht nicht darum, ob es uns erlaubt ist, auch zum Beispiel in einer leitenden Funktion jemandem etwas zu sagen, was für ihn wichtig ist. Aber es geht um das Herz, in dem wir es sagen. Und nicht nur als Leiter, sondern auch als andere Leute, wie wir einander miteinander gehen. Es geht um das richtige Dienen. Das Dienen, das nicht sich in den Mittelpunkt stellt, sondern den anderen. Ihr Lieben, das ist eine Kunst, das ist eine geistliche Kunst. Dazu gibt uns ja Gott die Möglichkeit. Aber das ist wirklich schwierig. Es soll keiner sagen, Dienen ist leicht. Das Dienen ist das Schwierigste, sage ich das. Nicht sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den anderen. Und das Problem ist, man sieht ja das am anderen immer, dass er es nicht tut, aber bei sich selber sieht man es nicht. Man kann sehr schnell jemanden, ja, bei dem ist das sehr deutlich, ja, dass es immer nur um ihn selber geht. Aber bei einem selber sieht man das meistens nicht. Und es kommt auch gar nicht auf die Schattierungen an, ob es bei einem groß ist oder bei einem klein ist, diese Haltung. Jede dieser Haltungen, und auch wenn sie in kleineren Mengen nur vorkommt, ist etwas, wovon Jesus uns warnen möchte und sage, wenn du groß sein willst im Reich Gottes, das heißt, wenn du von mir erhoben sein möchtest, es geht jetzt nicht, dass du eine riesige Machtposition bekommst, sondern dass du von Jesus erhoben im Sinne von gepriesen. Gepriesen sei der, selig ist der, der, ja, in diesem Sinne, dann sei ein Diener. Dann sei ein Diener. Nicht sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, nicht sich selber zu verwirklichen, sondern zu helfen, dass andere entfaltet und entwickelt werden. Nicht zu seiner eigenen Ehre Dinge tun, sondern dazu zu helfen, dass andere groß werden und dadurch vor allem der Herr groß wird und so weiter und so fort. Es gehört zu den größten Künsten, geistlichen Künsten, wo wir am meisten die Kraft des Heiligen Geistes benutzen, so von uns selber abzusehen, dass wir wirklich bereit zu dienen. Und Jesus sagt ja, schaut auf mich. Und er ist bis zum Äußersten gegangen in seiner Diensthaltung. Er hat sogar sein Leben freiwillig hingelegt, obwohl es gar niemand von ihm verlangt hat. Kein Mensch hat ihm das gesagt. Und das war Jesus, der Herr, der Schöpfer. Er hat sein Leben hingelegt, freiwillig. Ihr Lieben, das ist ein Vorbild, das natürlich jetzt nicht in selben Weise nachgeahmt werden kann, weil Jesus natürlich die Einmaligkeit des Todes Jesu kann man nicht wegnehmen. Da ging es um die stellvertretenden Sterben für unsere Sünden. Das meint das auch nicht. Es meint die Herzenshaltung, die dahinter ist, die so von sich absehen kann, die so sehr zurücktritt um des anderen Willen. Und ein kleiner letzter Gedanke dazu. Es ist deswegen auch die größte Kunst, einem anderen oder anderen Menschen zu dienen, weil bei dem Dienen es ja auch nicht darum geht, also wenn ich konkret einem anderen diene, geht es nicht darum, dass ich alles tue, was der andere will. Das ist nicht dienen. Das nennt man ausnützen. Das ist nicht dienen. Jesus hat sich nie ausnützen lassen. Also, wenn ich jetzt wirklich dienen möchte, zum Beispiel in einer Ehe, die beiden Ehepartner, wenn sie einander dienen, heißt nicht, dass der eine immer alles das tut, was der andere will. Ihr Lieben, worum geht es? Es geht darum, dass wir so dienen, dass wir mit einem Ohr immer ganz, ganz offen sind dafür, was aus der Sicht Jesu heraus für den anderen das Beste ist. Das heißt dienen. Wenn es mir gelingt, meinem Ehepartner oder meinen Kindern oder wer auch immer zu dienen, aus dieser Sicht, Herr, was ist aus deiner Sicht gut für ihn? Nicht, was will der andere von mir oder was erwartet er von mir, sondern was ist aus deiner Sicht heraus? Dann heißt das, ich muss zwei Ohren haben, das eine muss gerichtet sein, ganz auf das Zuhören, was sind denn die Bedürfnisse und Nöte des Partners oder des, wer auch immer das jetzt ist. Da braucht man ein Zuhören, nicht ein gleich drüberfahren, sondern ein Zuhören. Und auf der anderen Seite muss das Ohr ganz weit geöffnet sein für Jesus. Herr, was ist von dem, was ich da höre, etwas, wo ich gerufen bin, eine Not zu lindern oder einzugreifen? Oder wo muss ich sogar Nein sagen, weil das in deinen Augen nicht das Beste ist für ihn? Wir müssen oftmals Nein sagen, auch zu Erwartungen von anderen Menschen, aus diesem inneren Eindruck heraus, es ist nicht gut für ihn. Und genau darum ist die Kunst des Dienens so schwer. Ich sage das einfach einmal so, weil sie verlangt von uns alles ab. Nämlich eine sehr große Sensibilität von Jesus zu hören. Natürlich kann man dann sich auch auf Jesus sagen, ja, Jesus hat mir gesagt, ich soll das nicht tun, aber er hat es vielleicht gar nicht gesagt, ja. Und man hätte dem anderen dienen sollen. Da gibt's ja alle möglichen Dinge, ja. Deswegen, es ist nicht so einfach. Aber lassen wir uns auf diesen Weg ein. Das wäre etwas ganz Wichtiges, dass wir einander so dienen können, mit einem vollkommen selbstlosen Herzen. Aber nicht in dem Sinne, dass wir einfach sagen, ja, selbstlos ist, ich tue alles, was der andere will. Sondern dass wir sagen, Herr, bitte hilf mir dabei, dem anderen so zu dienen, wie du möchtest. Und ich bin bereit sogar, mich selbst zu verleugnen, wenn du es willst. Ich bin sogar selbst bereit, mein Leben hinzulegen für den anderen. Mein Recht aufzugeben. Mich zu verleugnen, um des anderen willen. Aber es musst du sein, der das möchte. Das ist ein lebenslanger Prozess. Niemand hat das in der Tasche und kann sagen, ja, ich weiß, wie man dient. Der andere weiß es nicht. Bei dem sieht man es ja. Ihr Lieben, dieses Dienen im Sinne Jesu, das ist etwas Kostbares in den Augen Jesu, weil er selber dieses Gespräch, nur noch den 45. Vers jetzt dazu, habe ich hier schon zitiert, weil dieses Gespräch eben mit diesem Satz endet. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Das ist etwas Unfassbares. Ihr Lieben, der Einzige, der das Recht hätte, das Recht hat, unser Herr zu sein und von dem wir sagen können, es ist wichtig, dass wir alles tun, was er sagt, das kann kein anderer Mensch. Es gibt keinen anderen Menschen, den ich akzeptieren würde, einen Menschen, der von mir verlangt, du musst alles tun, was ich sage. Nur einen, das ist Jesus. Und ausgerechnet Jesus, der mein Herr ist und den ich zu hundertprozentigem Gehorsam hingegeben sein möchte, genau der sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern mich euch zu dienen. Das ist die Voraussetzung. Und er hat sein Leben in den Tod gegeben für uns zur Erlösung. Das ist für mich unfassbar. Ausgerechnet der, der wirklich mein Herr sein darf, dem ich wirklich untergeordnet bin und untergeben bin, der über mein Leben verfügen darf wie niemand anderer. Genau er ist es, der das nicht ausnützt. So wie in der Welt. Aha, da habe ich jemanden, der immer ein Ja-Ja-Sager ist, ja. Sondern der das nicht ausnützt, sondern sagt, euch Chef, zuerst gebe ich mich für dich hin und lass mein Leben für dich. Eine größere Liebe als die gibt es nicht. Und als ein größeres Vorbild für Dienen, für die Bereitschaft zu dienen. Und warum hat Jesus das getan? Nicht aus Jux und Tollerei. Nicht, weil wir das verlangt haben, sondern er hat es getan, weil es für uns absolut notwendig ist. Das ist Dienen. Es ist wichtig für den anderen. Darum hat er es getan. Und dazu hat seine Liebe durchgebrochen, uns in dieser Weise zu dienen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du dieses Vorbild gegeben hast, dass du uns in einer Weise gedient hast, die unübertroffen ist. Und Herr, wir wollen da wirklich diese Haltung sehen, dass du nicht festgehalten hast, wie Paulus sagt, an deiner Herrlichkeit im Himmel, einer Gottheit, sondern hast dich entäußert, bist Mensch geworden. Das ist alles ein Zeichen von Dienen. Du hast aufgegeben, losgelassen, aus Liebe zu uns und weil es wichtig war für uns. Herr, hilf uns, dass wir so mehr und mehr in unserer Gemeinde untereinander zu dienen werden. Herr, lass uns dabei nicht auf andere schauen, die das nicht tun, unserer Meinung nach, sondern lass es auf uns schauen. Dass wir von ganzem Herzen uns danach ausstrecken und sagen, ja Herr, ich möchte ein solcher Diener werden. Gib uns ein offenes Ohr für die wirklichen Nöte der Menschen, denen wir dienen sollen. Und gib uns ein offenes Ohr gleichzeitig für dich, dass wir hören, wie wir in deinem Sinne dienen können und dich dabei als Vorbild benutzen können. Heiliger Geist, du wirst uns helfen dazu. Und ich bitte dich, dass du in jedem von uns dieses tiefe Verlangen schenkst. Ich will ein Diener werden. Amen.